Ja, das Predigtthema Stop and Go hat mit dem Reisen zu tun. Klingt ja im ersten Moment jetzt nicht so verheißungsvoll. Man denkt vielleicht eher an den Autostau auf dem Brenner, im Auto schwitzend und es geht nicht voran. Stop and go, stop and go. Aber darum geht es mir heute nicht. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, wie ist es, unterwegs zu sein zu einem Ziel? Wie ist ein gutes Verhältnis zwischen dem Anhalten, Innehalten und dem mich bewegen und unterwegs sein? Es geht so um diese Spannung zwischen Ziel und Weg. Das Pilgern. Ich habe euch hier erstmal alle Bibelstellen, die ich wichtig fand, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, mal zusammengefasst. Ich werde sie jetzt später dann nicht mehr haben. Falls es sich jemand abfotografieren will, gerne. Da könnt ihr das vielleicht auch nochmal nachlesen, den einen oder anderen Gedanken. Pilgern lesen wir auch schon in der Bibel. Pilgern hat immer damit zu tun, dass Menschen unterwegs sind zu einem heiligen Ort oder zu einer heiligen Zeit. Sie bringen Opfer, sie bringen Anliegen vor Gott, sie bringen vielleicht ein Dankopfer, weil sie sich freuen über eine Gebetserhörung und sie feiern gemeinsam. So war es auf jeden Fall im Alten Testament, das Volk Israel. Das war ein Volk, das zum Tempel nach Jerusalem gezogen ist, immer wieder. Gott hatte ihnen aufgegeben, zu den drei großen Festen vor ihn zu kommen, ins Heiligtum zu kommen. Das eine Fest ist Passafest, also wo gefeiert wird, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten freigekommen ist. In die Freiheit. Das zweite Fest ist 7 Wochen später, das Shavuot, das Wochenfest. Da wird gefeiert, dass Gott ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Und dann gibt es noch das Laubhüttenfest. Das ist sowas wie ein Erntedankfest, Sukkot. Das waren also die 3 großen Feste und da sind viele Juden aus Kleinasien, aus Nordafrika, sind nach Jerusalem gezogen, um da gemeinsam Gott anzubeten, gemeinsam zu feiern. Und da ist immer die Rede von dem Hinaufsteigen, weil Jerusalem liegt auf einem Berg und der Tempel liegt da oben. Also man steigt hinauf. Und ich glaube, es liegt auch drin, man steigt zu Gott hinauf. Man möchte ihm begegnen. Und es gibt auch einen Hinweis dazu, in den Psalmen, es gibt die sogenannten Wallfahrtspsalmen, die stehen in Psalm 120 bis 134. Es sind 15 Psalmen hintereinander, die sind immer überschrieben, ein Wallfahrtslied. Und das fand ich jetzt mal ganz spannend, die so im Zusammenhang zu lesen. Da geht es also um dieses Aufschauen auf Gott, da geht es um Errettung aus Not, um Hilferufe in Not, es geht um Dank, wo Gott erhört hat. Es geht ums alltägliche Leben, Familie, Arbeit. Und die wurden wahrscheinlich gesungen, wenn Menschen auf Wallfahrt gegangen sind, zum Tempel gezogen sind. Oder auch von den Leviten, von den Priestern im Tempel, auf den Stufen zum Tempel. Darum heißen die auch manchmal Stufenlieder. Und zu Jesus, auch er. Ah, Entschuldigung, erstes Pilgern heute. Heute ist Pilgern auch ganz attraktiv geworden, das haben wir auch gemerkt. Ich glaube, viele Menschen bei uns haben heute das Bedürfnis, nach so einer heiligen Begegnung auszusteigen, aus dem Alltag, einfach mal aus diesem Hamsterrad auszusteigen, entschleunigen, sich konzentrieren, das einfache Leben zu suchen. Sie bringen Fragen mit, sie suchen nach einer Orientierung und dahinter steckt, glaube ich, ganz oft Sehnsucht nach dem Leben, Sehnsucht nach Erfüllung, Sehnsucht nach Gott. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Ich möchte euch nicht vorenthalten, noch zu Jesus. Ihr Lieben. Ihr müsst noch mal kurz zurückspringen mit mir in die Bibel. Da waren die Wallfahrtspsalmen. Ich habe nämlich auch noch mal nachgelesen, wo ist das Pilgern auch noch vorgekommen? Da ist mir die Hanna eingefallen. Das ist eine Frau im Alten Testament. Und ihr Mann ist mit ihr und seiner zweiten Frau und den Kindern dieser zweiten Frau jedes Jahr zum Heiligtum gezogen und hat dort ein Opfer gebracht. Und die Hanna hatte einen großen Kummer, die war kinderlos und es war ihr größter Wunsch, ein Kind zu bekommen. Und sie hat diesen Wunsch mit hineingenommen zum Tempel, in das Heiligtum Gottes und hat ihn vor Gott gebracht. Und sie hat dann erlebt, dass der Priester kam und zu ihr gesagt hat, Hanna, Frau, dieser Wunsch wird erfüllt werden. Und sie hat ein Kind bekommen, nachdem sie dann nach Hause wieder zurückgekehrt ist. Also auch da war dieses Pilgern, Bringen eines Anliegens zu Gott. Und auch von Jesus lesen wir, dass er mit seiner Familie zu den Festtagen nach Jerusalem gezogen ist. Einmal ist auf jeden Fall berichtet, da war er ungefähr 12 Jahre alt. Da ist er mit seiner Familie zum Passamahl nach Jerusalem und sie haben ihn dann verloren, weil er dann mit den Priestern diskutiert hat und Glaubensfragen besprochen hat. Aber auch da war es ganz üblich und normal, dass die Familie nach Jerusalem gezogen ist. Und auch als Jesus später mit seinen Jüngern unterwegs war und bevor er gekreuzigt wurde, hat er zu seinen Jüngern gesagt, lasst uns hinaufziehen nach Jerusalem. Er wusste, was das für ihn bedeutet, aber es war auch im Rahmen dieser Wallfahrt zum Heiligtum Gottes, dass er nach Jerusalem gegangen ist. Und dann auch nach seinem Tod und nach der Auferstehung war die Stadt dann 7 Wochen später wieder voller Menschen, voller Pilger, die gekommen sind zum Schavuot-Fest, zum Wochenfest und die sich da versammelt haben, aus allen Herren Ländern verschiedene Sprachen gesprochen haben und auch die Jünger hatten sich versammelt und da ist es passiert, dass Gott seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Das war dann das Pfingstfest und dann konnten die Jünger rausgehen und mit all diesen Menschen, die aus verschiedenen Ländern kamen, verschiedene Sprachen gesprochen haben, Jesus predigen. Das war also auch zu einer Wallfahrt. Ja, Pilgern bedeutet, ich bin unterwegs. Das Volk Israel hat erlebt, dass sie ein wanderndes Volk sind. Es begann mit ihrem Stammvater Abraham. Der Abraham wurde herausgerufen von Gott. Gott hat ihn herausgefordert und gesagt, komm, zieh aus. Und Abraham hat einen neuen Weg eingeschlagen. Und seine Nachkommen, das Volk Israel, ist dann irgendwie stecken geblieben in Ägypten durch verschiedene Führungen und sind da gelandet als ein Sklavenvolk. Und dann hat sich Gott eines Tages erbarmt und hat gesagt, so soll es nicht bleiben, ich berufe jetzt den Mose und ich führe dieses Volk aus Ägypten heraus und ich führe es in das gelobte Land, in das Land, das ich ihnen versprochen habe. Und auch da ist das Volk, das ganze Volk wieder unterwegs gewesen. Sie sind wieder herausgerufen worden und hatten ein Ziel vor Augen. Aber sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Es war eine lange Reise mit vielen Entbehrungen, vielen Schwierigkeiten, aber auch vielen Erfahrungen von Nähe und Wundern Gottes. Und auch wir kennen unseren Jesus als einen, der durchs Land gezogen ist. Jesus, nachdem er dann mit seinem Dienst begonnen hat, ist durch Israel gezogen, durch Galiläa, Judäa und hat Menschen angesprochen an verschiedenen Orten. Er war ein Wanderprediger. Und er sagt auch einmal, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er hatte kein festes Zuhause. Er hat vieles mit Menschen im Unterwegssein besprochen. Auch nachdem er gestorben und auferstanden war, hat er zum Beispiel mit 2 Jüngern, die nach Emmaus unterwegs waren und getrauert haben um ihn und ihn nicht erkannt haben, hat er gesprochen, er ist lange mit ihnen gegangen und hat ihnen erklärt, warum er sterben musste und dass er wieder auferstanden ist. Also Jesus liebt es anscheinend, unterwegs zu sein. Und er hat die Menschen dann auch immer eingeladen, komm, folge mir nach. Das war eine Einladung ins Unterwegssein. Und es ist heute auch noch so. Wenn Jesus zu uns sagt, komm, folge mir nach, dann lädt er dich ein auf einen Weg mit ihm. Das ist nichts Statisches, da bleibst du jetzt für immer und das ist jetzt dein Platz, sondern du bist dann unterwegs mit ihm. Und er wird dich führen. Im ersten Petrusbrief ist auch die Rede davon, dass wir als Christen Fremdlinge sind auf dieser Erde. Luther übersetzt es mit Pilger. Ihr seid Pilger auf dieser Erde. Das heißt, diese Erde ist nicht euer Zuhause. Ihr zieht hier durch die Lande und irgendwann, wenn das hier zu Ende ist, dann geht ihr nach Hause. Aber ihr gehört nicht so richtig hierher. Ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Ja, das Unterwegssein, da macht man viele neue Erfahrungen, da kann man viel lernen. Katja und Christian haben das bestimmt auch auf ihrer Reise, viele neue Kulturen kennengelernt. Und manchmal ist aber Unterwegssein auch schmerzhaft und anstrengend, weil man immer wieder weitergehen muss und oder wenn sich etwas verändert und es wäre gerade so schön gewesen und dann kommt es wieder anders. Manchmal haben wir ja den Wunsch, dass eine Situation jetzt einfach mal so bleibt, weil es so wunderschön ist. Und so ging es auch den Jüngern, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Da hat der Petrus gesagt, oh Herr, das ist jetzt so schön hier, das sind Elia und Mose und du und alles so hell. Da bleiben wir jetzt und da baue ich dir eine Hütte. Und Jesus hat gesagt, nee, Petrus, wir gehen jetzt wieder runter. Also weitergehen ist auch manchmal schmerzhaft, wenn man wieder was loslassen muss. Und unterwegs sein kann auch manchmal wahnsinnig anstrengend sein, wenn man nicht mehr kann oder meint nicht mehr zu können, dass es viel Kraft kostet oder es kommen Schwierigkeiten. In der Bibel heißt es ja auch, dass der Glaubensweg ein Kampf ist. Also da muss man manchmal kämpfen und es ist nicht so leicht und easy. Und wir Menschen haben eben den Wunsch, auch irgendwann mal anzukommen und da zu sein und zu Hause zu sein. Und dass es endlich mal geschafft ist dann auch. Und da ist es gut zu wissen, was ist denn mein Ziel? Wohin bin ich denn unterwegs? Das Ziel für das Volk Israel im Alten Testament war dieses gelobte Land, wo Gott gesagt hat, da habe ich einen Ort für euch, der ist nur für euch und da dürft ihr leben, ein Zuhause zu haben. Für die Pilger im Alten Testament war das Ziel der Tempel, das Heiligtum, der Ort, wo sie Gott begegnen können, wo Gott wohnt, wo die Herrlichkeit Gottes ist. So ein Sehnsuchtsort. Und für Jesus war sein Ziel auf dieser Welt auch tatsächlich Jerusalem, eben dann gerade die letzten Schritte, wo er dann hinaufgezogen ist zum Tempel, zu diesem großen Passafest und wo er dann vor Gott getreten ist und dieses wahre Passaopfer gebracht hat. Die Geschichte von der Befreiung des Volkes Israel war ja so, dass jede Familie ein Lamm geschlachtet hat und das Blut des Lammes wurde dann an den Türpfosten angebracht und das war das Zeichen, dass sie zu Gott gehören und dass ihnen nichts passiert. Und so hat es Jesus dann vollendet. Er war das Lamm Gottes, er hat sich geopfert am Kreuz auf Golgatha, dass alle, die dieses Blut in ihrem Leben einbauen, dass die geschützt sind. Und das war Jesus Ziel, letztliche Bestimmung hier, dass er das tut. Und über dieses Leben hinaus war sein Ziel nicht ein Ort, sondern eine Person. Sein Ziel war, ich gehe zurück zum Vater. Ich werde wieder zum Vater gehen. Und da hat er zu seinen Jüngern auch etwas gesagt. Er hat gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann nicht zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Also Jesus hat gesagt, ich bereite für euch auch einen Ort beim Vater. Und das ist unser Ziel als Christen, dieser Ort beim Vater, diese Wohnung, dieses ewige Zuhause. Ein Ort, der heilig ist, der erfüllt ist von der Herrlichkeit Gottes, in dem es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid, keine Trauer, keinen Tod. Das wird beschrieben im vorletzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 21, dieser Ort. Das ist ein neues Jerusalem, ein himmlisches Jerusalem. Und die Bibel spricht auch von einem großen Fest am Ende der Zeit, ein Hochzeitsfest. Und wir sind dann als die Braut Christi nicht nur Gäste, sondern wir sind die Braut. Jesus sagt, alle, die ihm nachfolgen, sind seine Braut. Und an einem Hochzeitsfest, da wird gelacht, da wird getanzt, da wird gegessen, da wird gesungen, da wird gefeiert. Also das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Es ist einfach gut zu wissen und immer wieder dran zu denken, wohin bin ich denn unterwegs? Das kann mich trösten und mich auch ermuntern, dabei zu bleiben. Und jetzt stehen wir in dieser Spannung. Ich bin schon auf dem Weg, ich habe mich schon aufgemacht, ich folge Jesus nach, aber ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin jetzt gerade so dazwischen. Und in der Phase befinden wir alle uns. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen was mitgeben, was ich mir auf unserer Pilgerreise auf dem Jakobsweg mit dem Fahrrad, was mir so an Gedanken kam. In einer unserer Herbergen hing dieses Bild. Ihr könnt jetzt wahrscheinlich, ist es zu klein, ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen. Es sind 10 Gebote, also für den Pilger. Da steht dann zum Beispiel, geh langsam, geh leicht, geh allein, geh, was ich sehr mochte, geh weiter, geh dankbar, geh mit Gott. Und auch ich habe euch jetzt so ein paar Tipps mitgebracht, was ich mir denke, was gut ist für eine Pilgerreise in unserem Leben als Christen. Leichtes Gepäck. Also bevor wir uns auf den Weg gemacht haben, hatten wir eine Liste. Da stand dann drauf, was man mitnehmen kann und wie viel das normalerweise wiegt. Und wir haben uns wirklich bemüht, so wenig wie möglich mitzunehmen, weil wir mussten das ja alles transportieren auf unseren Fahrrädern. Also, es ist gut, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Und Jesus bietet uns an, dass wir ganz viel von unserem Ballast loslassen können. Wir dürfen ihm unsere Schuld geben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir einen Fehler gemacht haben. Wir dürfen ihm geben, wo wir uns schämen für etwas, was wir getan haben. Wir dürfen ihm geben, worüber wir uns Sorgen machen. Er lädt uns ein, gib mir das alles. Ich nehme dir das ab, du musst es nicht schleppen. Und manchmal fällt es uns trotzdem so schwer, es loszulassen und in seine Hand zu geben. Oder manchmal heißt es vielleicht auch, Träume loszulassen oder einen Plan, den ich hatte und der sich nicht verwirklicht hat. Aber Jesus sagt, bei mir ist das alles gut aufgehoben, du darfst es mir geben. Und meine Gnade und meine Güte ist jeden Morgen neu. Du musst nicht das Alte mitschleppen, du darfst jeden Tag wieder neu anfangen und meine Gnade genügt. Und das ist leichtes Gepäck. So dürft ihr unterwegs sein. Oder auch mal so eine Zeit zu erleben, das ist beim Pilgern ja auch manchmal so, du verzichtest auf eine gewisse Art von Komfort. Wir haben teilweise einmal eine sehr einfache Unterkunft gehabt, in Stockbetten, die recht wackelig waren. Aber es war auch besonders. Das ist ein bisschen wie so eine Zeit des Fastens, wo man mal auf was verzichtet und dafür sich auf andere Dinge konzentriert. Zweiter Tipp, das Ziel im Blick. Also für uns war wichtig, ihr seht da, das sind so blaue Schilder mit der gelben Jakobsmuschel und einem Fahrrad. Das waren immer unsere, oder ist das Fahrrad da drauf? Ja, gut. Also daran haben wir uns orientiert. Und manchmal mussten wir eben entscheiden, biegen wir jetzt rechts oder links, dann haben wir geguckt und dann war da unsere Markierung und wir waren happy und wussten, wo wir hin müssen. Dann verfährt man sich auch mal und merkt dann später, oh, das war jetzt der falsche Weg, okay. Dann muss man eben umkehren und muss wieder zurück. Und auch in unserem Pilgerlebensreise brauchen wir immer wieder diese Orientierung, dass wir mal anhalten und sagen, hey, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg? Oder ich stehe vor einer Weggabelung und muss entscheiden, gehe ich rechts oder links? Und dann können wir Gott fragen und sagen, wie siehst denn du die Situation? Was ist dir denn jetzt wichtig? Und Gott spricht zu uns. Ich habe das auch schon erlebt. Gott spricht auch sehr gerne durch sein Wort, durch die Bibel. Der Heilige Geist macht es lebendig, sodass auf einmal, wenn wir uns damit befassen, dass das für uns lebendig werden kann, uns Dinge klar werden, wir ihn kennenlernen. Das Ziel im Blick hilft auch, nicht aufzugeben. Also auch wenn du mal keine Orientierung hast, wenn dann die Schilder auf dem Boden liegen und du weißt jetzt nicht, rechts oder links, dann einfach mal zu vertrauen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt los, Gott wird mich aufhalten, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Oder es kommt vielleicht eine dicke, dunkle Wolke und du hast das Gefühl, oh, jetzt kommt was Dickes, jetzt werden wir nass. Aber dann nicht aufzugeben, zu sagen, aber wir wollen noch unser Ziel heute erreichen. Wir haben diese eine Unterkunft gebucht, wir müssen jetzt noch durch. Es wäre jetzt schön, im Café sitzen zu bleiben, aber wir machen uns jetzt wieder auf den Weg. Wir ziehen unsere Regenklamotten an und dann gehen wir los. So ging uns das auch einmal. Da wussten wir, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch so 1,5 Stunden, 2 Stunden durch den Regen fahren, aber es hilft jetzt nichts. Es wird nicht besser, also los geht's. Und da hatten wir zum Beispiel eine wunderschöne Begegnung. Das war auch so ein Highlight für mich, so ähnlich wie Katja das erzählt hat, dass Gott uns in einem Menschen begegnet ist. Da hat tatsächlich, als wir eine Steigung hoch sind, das Allgäu ist so. Und wir hatten ein E-Bike und eine ganz sportliche hatte ein Bio-Bike. Für die war es noch viel anstrengender. Jedenfalls waren wir gerade am Berg und es hat wahnsinnig geregnet. Und dann steht am Wegesrand eine Frau mit einem großen Bus und mit Fahrradständern und wartet auf uns. Und da kommen wir so langsam tröppelisweise an und sie sagt, kann ich euch helfen? Kann ich euch irgendwo hinfahren? Ihr seid so nass und wo müsst ihr hin? Ich fahre auch zweimal. Und das fand ich so süß. Sie ist selber nass geworden und hat auf uns gewartet. Also sie war wie so ein Engel. Und eine von uns hat dieses Angebot sehr gerne wahrgenommen und das war super. Sie hat uns dann schon mal empfangen in der Herberge, wo wir dann auch wahnsinnig großzügig und herzlich willkommen geheißen wurden, mit unseren nassen Sachen einfach rein durften, die nassen Fahrräder in den Gemeindesaal schieben durften und alles vollgetropft haben. Ja, man kann Gott auch in Menschen begegnen. Aber eben, gib nicht auf, wenn es gerade schwierig ist. Es lohnt sich, weil dann wartet ein Festmahl. Das war an diesem Tag auch so. Der Herbergsvater hat für uns gekocht, er hat Kerzen hingemacht, er hat Blumen aufgestellt, Muscheln. Er hat für uns gesungen, er hat ein 4-Gänge-Menü für uns gekocht. Also es war ein großes Geschenk. Es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Im Hier und Jetzt. Das Pilgern war für mich auch so eine Mischung aus Planung und Spontanität. Also wir hatten schon unser Ziel vor Augen, wir wussten auch, wo wir jeden Abend übernachten wollen. Aber wie dann der einzelne Tag verläuft, das wussten wir nicht. Und das fand ich schön, einfach mich überraschen zu lassen. Und dann entdeckst du am Wegesrand die kleinen Blumen, die wunderschön sind, wenn du offene Augen hast. Oder einen schönen Moment, ein Kneippbecken und du hältst an und sagst, okay, das ist jetzt ein Moment, den gönnen wir uns jetzt. Wenn ich nicht stur geradeaus, ich muss einfach ankommen, sondern offen sein, sei offen für die kleinen Schönheiten am Weg. Oder vielleicht wartet ein Mensch an deinem Weg, der dich gerade braucht oder mit dem du ein Gespräch führen kannst. Also sei offen für das, was auf dem Weg, was heute passiert. Und da dachte ich an zwei Begebenheiten auch aus dem Neuen Testament. Eins ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat vom barmherzigen Samariter. Da war ein Mann, der überfallen wurde und am Wegesrand lag. Und es sind 3 Männer vorbeigekommen. Der erste war ein Priester. Und der hat den Mann gesehen, aber er ist weitergegangen. Der zweite war ein Levit, also auch ein Mann mit priesterlichen Aufgaben im Tempel. Er hat den Mann gesehen und ist weitergegangen. Und dann kam ein Samariter. Das ist ein Volk, das mit den Israeliten nicht so gut war. Und der hat den Mann gesehen, wie die beiden vorher auch. Und dann steht in der Bibel, er war innerlich bewegt. Also der hat zugelassen, dass in seinem Herzen dann was passiert und dass er in Bewegung kommt innerlich. Und er hat seine Pläne durchkreuzen lassen, hat angehalten, hat den Mann versorgt, hat ihn auf seinen Esel genommen und hat ihn zur nächsten Herberge gebracht, hat sogar Geld dafür gezahlt, dass dieser Mann versorgt wird. Also das ist so ein Beispiel für dieses Nächstenliebe. Ich lasse meine Pläne durchkreuzen und ich bin offen für das, was Gott heute, wen Gott mir heute auf den Weg schickt. Und direkt im Anschluss an diese Erzählung wird berichtet von Maria und Martha, die Jesus zu Besuch haben. Und da ist die Martha, die so beschäftigt ist, weil sie diesen wunderbaren Gast hat und sie möchte ihr Haus, sie möchte eine gute Gastgeberin sein, sie möchte kochen und den Gast versorgen, aber möglicherweise verpasst sie etwas. Ihre Schwester, die nimmt sich raus aus der Küche, die setzt sich einfach zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Auch das kann sowas sein. Vielleicht ist es gerade gar nicht dran, dass du werkelst und viel Action machst. Vielleicht ist es gerade dran, dass du dich zu Jesu Füßen setzt und ihm zuhörst. Und dann habe ich noch an eine Stelle gedacht, dass wir auch nicht blind sein sollten für die Sorgen der Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen und ihre Ängste. Es gibt auch im Alten Testament diesen Vers, suchet der Stadt Bestes. Da hat Gott zu seinem Volk, das im Exil war, also in einem fremden Land, quasi auch Fremdlinge, hat zu ihnen gesagt, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Also, dass wir nicht so diesen Blick nur auf uns haben, sondern den Blick weiten. Natürlich, im Ersten gibt es immer, sucht zuerst das Reich Gottes, aber dazu gehört auch die Menschen um uns herum. Nächster Tipp, Gemeinschaft. Jetzt seht ihr nochmal unsere Gruppe. Es war total schön, zusammen unterwegs zu sein. Wir sind sehr unterschiedlich. Jede hat andere Stärken und Gaben und es war schön, dass sich das ergänzt hat. Es war eine gute Erfahrung, dass wir zusammen beten konnten, wenn Schwierigkeiten kamen. Dann haben wir uns zusammengestellt und haben gesagt, komm, jetzt lass erst mal beten. Wir hatten mal technische Probleme oder den Weg nicht mehr gefunden. Und aufeinander zu warten, immer wieder anzuhalten, zu warten, bis alle auch da sind. Genau, und ich denke, so ist es für uns als Christen auch. Wir sind nicht alleine unterwegs. Wir sind zusammengestellt. Hier ist ein Ort, wo wir uns begegnen können und uns einander helfen können, miteinander beten können. Der letzte Tipp, stop and go. Also es war immer wieder wichtig, mal anzuhalten, eine Pause zu machen, ein Eis zu essen oder auf die Karte zu gucken und zu gucken, sind wir noch richtig, wo wollen wir denn heute noch hin? Und diese Pausen, diese Stops, denke ich, sind auch in unserem Leben sehr wichtig, dass wir uns nicht übernehmen und dass wir auch diese Zeiten haben, wo wir Gott begegnen können. Wir sind ja unterwegs, wie ich vorhin erzählt habe, zu diesem himmlischen Ziel der Begegnung mit Gott, wo die dann völlig unverstellt sein wird, aber wir können ihm hier und heute schon begegnen. Es gibt auch hier und heute schon diesen heiligen Ort und ich glaube, wir müssen dafür nicht an einen geografischen Ort reisen. Durch Jesus und durch den Heiligen Geist können wir das in unserem Herzen auch erleben. Dann ist unser Herz ein heiliger Ort, weil Jesus hat diese Kluft, die zwischen Gott und Mensch ist eigentlich, die hat er überbrückt. Und durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist, lebt Gott in uns. Und dadurch ist in deinem Herzen ein heiliger Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und er lädt dich ein, dir immer wieder diese gesonderten Zeiten zu nehmen, wo du sagst, okay, ich will dir jetzt begegnen, allein in meinem stillen Kämmerchen. Das hat Jesus auch gemacht. Er hat sich immer wieder an einen einsamen Ort zurückgezogen und hat mit dem Vater gesprochen und hat auch gesagt, dass wir das so machen sollen. Es kann aber auch mal eine längere Auszeit sein, eben ein Tag oder vielleicht so eine ganze Pilgerreise, wo ich sage, oh Gott, ich möchte jetzt einfach mal auf dich hören, dir begegnen. Und jeder Gottesdienst hier ist auch schon so eine Einstimmung auf das große Hochzeitsfest, auf das wir alle zugehen, wo wir gemeinsam Gott hier schon anbeten und feiern. Ja, und als ich so in der Bibel nachgelesen habe über diese verschiedenen Orte, habe ich gemerkt, das wird immer gleich übersetzt und ich habe es bei fast allen nachgelesen, es war im Urtext auch derselbe Begriff, also der Ort, wo die Pilger hinziehen, die Städte, wo Gott angebetet wird, die Städte, die Schädelstätte, wo Jesus das Opfer gebracht hat, die Städte, die einsame Stätte, wo Jesus gebetet hat und auch die Städte, die er uns bereitet beim Vater. Und das hat für mich so einen roten Faden gezeigt. Das sind alles Orte der Begegnung mit Gott. Und dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr diese Stopps immer wieder einlegt und euch die nehmt in eurem Tagesablauf oder in eurem Leben und sagt, Jesus, wo bist du denn jetzt gerade? Oder was willst du denn jetzt gerade? Was ist jetzt dran? Und nach diesem Stopp kannst du dann wieder mutig und erfrischt losgehen und sagen, okay, jetzt gehe ich weiter, jetzt geht's wieder los. Die Band dürfte schon mal vorkommen. Und ich wollte euch noch als Anregung mitgeben, dass ihr diese Psalmen, diese Wallfahrtspsalmen einfach mal lest. Das sind viele Sätze, die man schon mal gehört hat. Die findet man da wieder. Das sind also die Psalmen 120 bis 134. Da ist auch der Psalm 134, den haben wir schon mal im Gottesdienst als den Agape-Psalm bezeichnet. Da lasst ihr euch jetzt überraschen. Ich mache euch jetzt neugierig. Ihr dürft dann nachschauen, warum 134 der Agape-Psalm ist. Aber ich möchte schließen mit einem Psalm, das ist der Psalm 121, und euch den auch so mitgeben als Segen und als Zuspruch für euren Weg. Ich habe den Psalm so ein bisschen in meine Worte gefasst, also es ist jetzt keine offizielle Übersetzung, es ist eine Übertragung. Und ich lese euch das vor und ihr könnt es einfach auf euch wirken lassen. Und danach steigen wir dann ein, auch nochmal in diesen Lobpreis, der ja auch eine Begegnung mit Gott ist. Gottes Schutz auf der Pilgerreise meines Lebens. Ich schaue mich um. Ist da jemand? Ist da jemand, der mir hilft? Ja, es gibt einen Gott, der mir hilft. Es ist der Gott, der der Ursprung von allem ist und alles Sichtbare und Unsichtbare gemacht hat. Deswegen sage ich zu meiner Seele, Gott bewahrt dich davor, dass du den Weg verlierst. Er lässt dich keine Sekunde aus den Augen. Er lässt sich nicht ablenken und wird nie müde. Er passt auf die auf, die zu ihm gehören. Dieser Gott ist dein persönlicher Beschützer. Er ist der sichere Ort, an dem du tagsüber in Ruhe deine Aufgaben verrichten kannst. Keine Situation wird dir zu heftig werden, sodass du es nicht mehr aushältst. Nachts schenkt er dir Frieden und ungestörten Schlaf. Gott beschützt dich vor allem, was dir schaden will. Du wirst leben. Wenn du aufbrichst und wenn du ankommst, immer stehst du unter seinem Schutz. Jetzt, in diesem Moment und für immer. Amen.